Kaffeepott. Gute Unterhaltung für Kaffeenerds. Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeepott, dem Podcast mit der guten Unterhaltung für Kaffeenerds und für alle Kaffeefreunde und Kaffeefreunde. Mein Name ist Christian Schwabe und heute wird es ein weiteres Mal um Espressomaschinen aus deutscher Herstellung gehen. In vergangenen Sendungen war ja schon der Holger hier und hat mit mir über die Xenia gesprochen. Liebe Grüße an dich, Holger, falls du uns jetzt hören solltest. Und gerade in der letzten Sendung habe ich ja mit dem Max über die Maro Model One gesprochen. Auch an dich, Max, viele Grüße. Aber heute wird es um den Klassiker der deutschen Espressomaschinen gehen, nämlich die ECM. Tja, und wen könnte es Besseres geben als den Chef von ECM, Michael Haug, um darüber zu reden. Hallo, Michael.
Erstmal Dankeschön, Christian, dass ich dabei sein kann hier und ein bisschen was über die Firma erzählen kann.
Ja, toll, dass du da bist, dass das geklappt hat. Du hast ja auch noch zwei, drei andere Sachen zu tun. Ist eine komische Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, oder auch eine interessante Geschichte, eine Geschichte, die ich als Kooperation bezeichnen würde. Das hat alles damit angefangen, dass Holger, der Holger von Axenia, mich angesprochen hat und gefragt hat, ob ich nicht mal Bock hätte, was über Profitec zu machen, und mich in Verbindung gebracht hat mit dem Frederik, dem Fred. Und der Fred, der ist bei dir, ich glaube, Direktor und arbeitet bei dir, ist auch, glaube ich, auch ein guter Freund von dir, und der hat dann relativ schnell gesagt, naja, Mensch, Chris, weißt du, also bei deinen Fragen, vielleicht fragst du lieber direkt gleich den Michael, der kann das besser beantworten als ich. Ich frag den mal, ob der Lust hat. Und ja, und du hast da auch Bock drauf gehabt, und so kommen wir jetzt heute hier zusammen. Hm?
Genau, richtig, genau. Also wir sind ja im regen Austausch ab und zu mal mit dem Holger, und da hat er natürlich gesagt, dass du, Chris, sowas machst, und da tue ich natürlich auch gerne mal die Firma erklären und vorstellen, was wir so alles machen hier in Deutschland und in Italien.
Ja, ich weiß, auch in Italien, genau. Über was werden wir heute reden? Wir werden uns mal angucken, die Geschichte von ECM, ein bisschen was über Herstellung in Deutschland und anderswo reden. Natürlich werden wir auch über Profitec sprechen, über den Maschinenpark, den ihr habt. Das ist ja sehr weitreichend. Ein bisschen über den Markt und das Marktgeschehen. Und auch noch ein paar Zukunftspläne ansprechen. Aber bevor wir da so richtig tief einsteigen, vielleicht kurz mal zu dir, Michael. Ich frage am Anfang immer ganz gerne nach dem Kaffeetypus desjenigen, den ich hier am Apparat habe. Und so würde ich das auch gerne mit dir machen. Also was bist du so für ein Kaffeetyp?
Also der klassische Espresso-Trinker. Eigentlich, es gibt ganz selten, dass ich mal einen Cappuccino trinke, aber Espresso, und dann eher mittlerweile auch eher in die, sage ich mal, Third Wave Coffee Bereich, also eher fruchtig, und ja, das hat sich so entwickelt mit der Zeit.
Fruchtig, lecker, hell sozusagen, von der hellen Seite der Macht.
Richtig, richtig.
Und ich meine, die Frage kann ich mir einfach nicht verkneifen: Und was für eine Espresso-Maschine hast du?
Eine lange Zeit eine Pro 700, aber mittlerweile natürlich auch unsere, sage ich mal, also ich teste immer unsere Prototypen, also jetzt habe ich gerade von uns die Mechaniker Max gerade im Einsatz.
Okay, gut, ja. Können wir ja nachher nochmal ein bisschen über die einzelnen Maschinen reden. Ihr habt ja da eine wirklich, also so große Auswahl, großartig. Lass uns mal mit dem Unternehmen ECM einsteigen. Soweit ich jetzt informiert bin, ich bin auch nicht ganz so im Thema, muss mich einfach korrigieren, wenn ich Müll erzähle, ist das ja gegründet von deinem Vater.
Und, das ist richtig.
Ne, und das hat schon eine ganz schöne Tradition, würde ich einfach mal sagen. Ne, das reicht schon eine Weile zurück. Willst du uns ein bisschen was mal drüber erzählen, wie das so alles angefangen hat und wo ihr daherkommt?
Also ECM Deutschland wurde 1996 gegründet. Mhm. Und es gab aber schon ein Jahr davor ECM Italien. Und ECM Italien ist von der Familie Bärenbruch, also eigentlich unser heutiger Mitbewerber, gegründet worden. Und mein Vater er lebt noch, der Herr Bärenbruch, schon ziemlich lange. Und von Gatscher-Zeiten her kennen sie sich. Und als mein Vater gehört hat, dass der Herr Bernbrot sich selbstständig gemacht hat, hat er sich ins Auto gesetzt, ist runtergefahren und hat gesagt, lass uns doch eine Maschine machen. Und so ging das dann los mit der Techniker. Denn wir sind schon immer sehr haushaltsorientiert gewesen. Also meine Eltern haben schon früher nur Haushaltsmaschinen importiert aus Italien und deutschlandweit vertrieben. War noch ziemlich lange der Exklusivdistributor für Gacha, fast 25 Jahre lang. Mhm. Und haben da die Gacha Classic, die Baby und die Paros und alle Modelle, die es da so gab, eingeführt und vertrieben.
Sag mal, ist das die Geschichte? Ich erinnere mich, es gab so verschiedenste, also ihr habt sozusagen damals zwei Firmen zusammengeführt, also beide hießen ECM, einmal, wie war das dann? Espresso Company Milano und Espresso Coffee Machines oder wie ist das mit den Namen genau?
Also Espresso Coffee Machines war SL, also war die Firma von Herrn Bernbruch, der sich eigentlich fokussiert hatte, Gewerbemaschinen zu fertigen und gar nicht so wirklich Haushalt irgendwie betrachtet hat. Und mein Vater natürlich mit der ganzen Geschichte, dass wir, wie gesagt, Gaggia, VBM, La Pavoni, zum Teil auch Quickmill-Maschinen in Deutschland vertrieben haben, waren schon immer haushaltsorientiert. Und da kommt auch die Firma Profitec wieder in die Geschichte, weil das Ganze ging nämlich eigentlich los mit Profitec. Also Profitec ist ja auch viel älter als ECM.
Ach.
Und ja, und das war eine reine Vertriebsfirma. Damals hieß das Deutschlands größte Espresso-Maschinenangebot. Das war der Slogan bei der Firma Profitec. Und viel später kam dann wieder die Idee, das sage ich mal neu, ins Leben zu rufen, die Marke und dann aber auch eigene Produkte zu fertigen unter dem Namen Profitec.
Ach, das ist ja für mich auch komplett neu gewesen. Ich dachte immer, dass die Profitec viel später ins Rennen gekommen ist und sozusagen so irgendwann dazugekommen ist.
Das ist nicht der Fall. Nee, Profitec gibt es seit 85 und ECM seit 96. Hm. ECM Deutschland, genau. Mhm. Und meine Eltern hatten lange Zeit davor auch ein Elektrofachgeschäft mit auch noch im Küchenstudio. Und die ersten Maschinen, die mein Vater, sage ich mal, aus Italien selbst importiert hat, um, sage ich mal, zu verkaufen, war Gaggia. Und das Ganze ging eigentlich so los, da er selbst Espresso und Cappuccino trinken wollte und hat dann die Maschine in das Küchenstudio gestellt. Und nach jedem Küchenverkauf wurde dann natürlich gefragt nach, kann ich auch so das miterwerben? Und so ging das Ganze dann auch los.
Das ist ja schön, ja. Das ist eine coole Geschichte. Und wie gesagt, diese Namensfindung, gab es da nicht verschiedene Namen? Irgendwas mit Milano und nicht Milano oder was?
Also genau, also Espresso Coffee Machines war damals die Firma vom Herrn Bernbruch. Und als mein Vater begonnen hat, ein Jahr später, nannten wir uns Espresso Company Milano. Natürlich, der Sitz war quasi gefüllt beim Herrn Bernbruch. Also das war, weil wir gesagt haben, die Produkte kommen aus Mailand. Mhm. Wir waren aber zwei getrennte Firmen. Mhm. Wir waren rein basierend auf dem Vertrieb der Produkte mit ursprünglich der Exklusivität für Gesamteuropa. Mhm. Weil mein Vater, wie gesagt, mit den vielen Firmen, die wir gearbeitet haben, mit VBM und La Pavoni, wir sehr haushaltsorientiert immer, ist er da hingegangen und hat gesagt, ich möchte genau einen Zweigreiser mit diesem, ich nenne es jetzt mal mit dem Diamant-Shape, also mit dem Gehäuse genau so. Und damals gab es relativ wenig, also auf dem Markt. Also damals gab es Isomag hat gerade begonnen, waren aber nicht wirklich so bekannt in Deutschland. Und dann war es die Techniker 1, war quasi das erste Modell, was wir verkauft haben hier.
Okay. Und lass mich da nochmal bitte nachfragen. Es gibt immer so, wie soll ich sagen, spielt da auch die Firma Rocket und Becerra noch eine Rolle? Oder ist das irgendwie nur so, dass ihr da mit denen mal in der Herstellung was zu tun hattet? Oder gehört es da rein in diese ganze Fusion?
Also das sind natürlich jetzt alles zwei Mitbewerber. Also ECM Italien wurde gegründet vom Herrn Bernbruch Senior. Mhm. Und 2005 haben wir die Zusammenarbeit beendet. Mhm. Das lag daran, dass natürlich die Verträge, die wir hatten und die Absprachen in Bezug auf den Vertrieb der Produkte nicht immer ganz so eingehalten wurden und wir dann natürlich auch Cross-Border-Sales hatten und dann war für uns irgendwann die Entscheidung, was machen wir jetzt? Wenn wir weiter so machen, dann haben wir irgendwann keinen Markt mehr, weil da war jetzt auch nicht wirklich die Interesse, das zu stoppen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das ab sofort selbst. Da gab es eine relativ lange Zeit, wo Mitarbeiter von uns mit mir in Italien unterwegs waren, haben die Lieferanten ausfindig gemacht. Da waren wir mehr als 3-4 Monate unterwegs in Italien und haben viele Lieferanten besucht, haben geschaut, welche Möglichkeit wir haben, und dann war der Plan allen geboren, selbst die Produkte zu machen. Das Problem, was wir hatten natürlich keine eigene Fertigung, mhm, und haben auch zu dem Zeitpunkt auch noch mit Anfim, also Anfim, dem Mühlenhersteller, mhm, der hat uns damals die Casa Speziale, also diese zwei Mühlen gefertigt, und er hat mir gesagt, der kam auf meinen Vater zu und meinte, ich habe für euch die Lösung. Es gibt eine Firma, mit denen ich auch arbeite, über zwei Ecken, das ist die Firma Bezerra, mhm, die könnte für euch doch die Produkte herstellen. Mhm. Und dann sind wir natürlich einmarschiert bei der Firma Bezerra und haben gesagt, ja, wir würden gerne 2-3 Modelle machen mit euch. Und das ging dann los mit der Mechaniker. Aber die Idee, sage ich mal, wie die Produkte aufgebaut sind, dass wir so eine Art eine Modulbauweise haben, das ist alles von uns gekommen. Und auch die optische Thematik, da hatten wir dann auch irgendwann, nachdem das Ganze in die Brüche gegangen ist mit der Firma Bezerra, weil wir da mussten wir auch eine Entscheidung treffen. Was machen wir, was ist für uns am besten? Wir wollen nämlich selbst Einfluss nehmen auf die Qualität. Und die ursprüngliche Idee bei Bezerra, das machen zu lassen, war eigentlich, da sie sowas auch für Dritte mal angeboten haben. Also für die Firma Rennecker gab es auch eine Kooperation zwischen den zwei Firmen, also Bezerra und Rennecker, wo sie quasi das Gleiche machen. Deswegen war für uns es eigentlich eine gute Idee, mit der Firma Bezerra da zu kooperieren, mit der Absicht aber, das irgendwann selbst zu machen, also sprich die Montage. Die Bauteile zu kaufen bei denen und natürlich die Endmontage dann selbst zu fertigen. Was aber dann nicht so ganz funktioniert hat und somit 2007 wir die Möglichkeit hatten, in das Werk unsere Produkte zu fertigen, wo ECM Italien die Produkte gefertigt hat, also die Haushaltslinie. Und das ist bis heute unsere Produktionsstätte in Mailand, wo ich auch, wo die Familie beteiligt ist.
Ah, Mensch, spannende Historie. Ist da auch durch diese Zusammengehen, ist da auch dann die ganze Gastromaschinengeschichte dazugekommen damals? Weil du immer sagst, naja, ihr habt euch eher auf die Haushaltsmaschinen konzentriert, aber mittlerweile seid ihr ja auch da im Gastrobereich, oder ist das später entstanden wieder neu, dass man gesagt hat, wir orientieren uns da neu?
Also die Gastroproduktion ist viel später entstanden.
Ah, okay.
Und es ist auch aktuell ein sehr kleiner Teil von den Maschinen, die wir fertigen. Also wir sind nach wie vor sehr fokussiert im Haushaltsbereich, da sind wir stark, da sind wir gut. Aber im Gastrobereich, da haben wir noch, sage ich mal, unsere Hausaufgaben, die wir langfristig da, also da müssen wir noch dran, sagen wir mal so.
Okay, können wir später nochmal drüber reden. Ich habe noch ein Thema auf der Platte hier, und zwar, dein Vater hat ja dieses wunderschöne ECM-Museum gegründet. Das ist ja toll, was ihr da auch so habt. Ich habe gesehen, online kann man da auch mit einer virtuellen Tour durch, und ich glaube, da kann man sogar irgendwie Montagestätten von euch sehen online und so. Dieses Museum, hast du damit irgendwie was zu tun, oder ist das für dich eine Sache, aus der du auch lernst jetzt für das, was ihr jetzt herstellt, oder ist das nur so, das hat der Vater mal gemacht und jetzt steht das da?
Nein. Also ich habe da schon eine recht große Passion zu dem ganzen Thema. Also mich interessiert das auch, die Geschichte von den einzelnen Firmen wie Gaccia oder Faema und wie das Ganze so entstanden ist. Also meine Eltern sammeln schon gut seit 30 Jahren Siebträgermaschinen. Du musst dir vorstellen, als mein Vater mit Gaccia gearbeitet hatte, bin ich oft als kleines Kind da mit runtergekommen, und wir haben uns, also er hat mich mitgenommen während meiner Schulzeit oder der Ferienzeit, und damals gab es sogar noch neben der Fabrik von Gaccia so eine Art Schrottplatz, und da wurden sogar alte Maschinen entsorgt.
Eine Fundgrube.
Die haben wir damals nicht eingesammelt, aber die Passion meines Vaters ging dann ein bisschen später los, und er hat dann angefangen natürlich, die Maschinen zu sammeln. Und früher war das auch noch mal, sage ich mal, affordable, also günstiger, sage ich mal, als heute. Genau.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Aber wie ist das? Ich meine, wenn du sagst, du hast da eine große Affinität zu, klar, aber ist das so, dass du da so ein bisschen auch adaptierst? Ich weiß nicht, Designstil, keine Ahnung, irgendwie, dass du sagst, Mensch, das haben die damals aber cool gelöst, das will ich auch oder so. Ich weiß nicht.
Ist also da? ich lass mich da gerne inspirieren von den Produkten. Also ich habe da einige Sachen, ob das jetzt, sage ich jetzt mal, der Vapore Aqua Schriftzug ist, ob das jetzt die roten Blättchen sind oder ob das die blauen Blättchen sind, die wir an der Puristica verwenden. Also das kommt schon ein bisschen von dem Museum her, muss ich ehrlicherweise gestehen.
Ach, schön.
Aber mich fasziniert aber auch die Technik. Also ich weiß nicht, kennst du zufällig diese Faema TTR
Gruppe?
Also das ist, also die steht hier bei uns direkt vor der Ausstellung. Und das ist quasi eine E61 Gehäuse, also sprich das Gehäuse ist von der E61 und es hat eine ganz andere Brüheinheit. Und die Brühgruppe ist quasi, ich würde es jetzt nicht sagen gesättigt, aber sie hat eine größere Kammer und ist ein Dualboiler. Und das hat Faema auf den Markt gebracht vor der E61, also vor 61.
Ach, interessant.
Und man denkt immer, Dualboiler, das ist etwas aus der Neuzeit. Das ist es nicht.
Ah, das ist ja spannend.
Das hat sich einfach nicht durchgesetzt zu dem damaligen Zeitpunkt.
Dafür hat sich die E61 umso mehr durchgesetzt.
Das siehst du, ja, genau.
Aber wir können ja darüber nachher nochmal reden. Ich will nochmal gerne auf die, auf im Grunde genommen die Fertigung zurückkommen. Du hast gesagt, ihr fertigt ja viel in Milano, also in Mailand. Und jetzt gilt das aber immer so, ja, ihr seid ja deutscher Hersteller und ihr habt auch ein Werk, glaube ich, hier irgendwo in Deutschland. Wie ist denn das genau? Also wo sind eure Standorte, wo fertigt ihr was? Also ist das jetzt noch deutsche Herstellung oder ist das eigentlich eine italienische Kaffeemaschine mit deutschem Kopf? Oder?
Sowohl als auch. Also wir haben in Deutschland haben wir jetzt mittlerweile 3 Standorte. In Neckargemünd ist nur noch das Museum. Dann haben wir in Bammental Lager Produktion der Mühle und da ist das Verwaltungsgebäude und haben in Mauer, das ist 2 Kilometer Luftlinie von Bammental entfernt, da haben wir die Produktion der Synchronica Pro 700, Pro 800, Pro 600, Pro 500 und der 400er.
Das ist
in Mauer.
Genau. Ah, okay. Also, der Rest wird ausschließlich in Mailand gefertigt?
Genau. Gastro fertigen wir aber auch in Mauer. Also die Commercial Machines kommen auch aus Mauer.
Interessant. Darf ich fragen, wie groß ist denn die Firma jetzt? Also ist das, wie viele Menschen seid ihr denn da?
Also wenn ich Italien mitzähle, sind wir jetzt um die 90.
Okay.
Also 90 Mitarbeiter.
Und ihr macht dann praktisch die Entwicklung, das Ingenieurtum dann aus Deutschland raus oder ist das auch dann immer da, wo gefertigt wird gerade?
Das ist komplett in Deutschland. Das haben wir von Anfang an. Seit 2005 machen wir das in Deutschland.
Okay, gut.
Aber mit den letzten Jahren haben wir natürlich unsere R&D-Abteilung aufgebaut. Jetzt mittlerweile sitzen wir zu 5 dort, also ohne mich mit eingerechnet.
Cool. Du hast ja vorhin schon gesagt, naja, Profitec ist viel älter als ECM und Wie ist das jetzt genau mit der Profitec? Also das ist eine Firma, die ihr frühzeitig selber hattet oder übernommen habt und dann ist die ECM dazugekommen oder erzähl mal nochmal, wie spielt das alles zusammen mit der Profitec?
Also ganz, ganz früher gab es eine Firma, die nannte sich Formen und Funktion. Unter dieser Firma hat mein Vater damals die Gacha importiert und da er Gacha als Exklusivimporteur hatte, konnte er natürlich nicht weitere Marken oder weitere Produkte oder Siebträgermaschinen verkaufen und hat dann irgendwann 85 die Firma Profitec gegründet. Und dann kamen Produkte wie VBM, La Pavoni hinzu, die wir mitvertrieben haben in Deutschland.
Kann ich kurz einspringen? Ist das, habt ihr da schon selber Maschinen gefertigt?
Nein. Nee,
da war es eine reine Vertriebsfirma.
Reine Vertriebsfirma. Unter dem Label Formfunktion wurde für uns was gefertigt, aber ohne Eigenentwicklung. Also da gab es auch Produkte von Eugster, irgendwelche, aber das war ein bisschen breiter, das Sortiment. Das war nicht den Fokus 100% auf Siebträger. Da hatten wir Grills, Toaster in schwarz und weißem Design und das kam alles so in den 70er, 80er Jahren. Mhm.
Und wann sind dann über die Marke Profitec die ersten Maschinen entstanden?
2012 haben wir begonnen, die Marke wieder neu ins Leben zu rufen. Also die war ziemlich lang, seit 96 inaktiv, sagen wir mal 97 ungefähr, weil es gab eine Zeitüberlappung, haben uns aber dann nur noch auf die Marke ECM konzentriert oder auf die Produkte von unserem damaligen Partner. Mhm. Und dann war die Marke Profitec nicht mehr existent, also gab es nicht mehr. Mhm. Und 2012 kam ich auf die Idee und habe gesagt, ja, eigentlich sollten wir doch das Produktsortiment vergrößern. Schwerpunkt auch für mich waren dann eher, sage ich mal, exotische Modelle, wie jetzt zum Beispiel eine Pro 800 oder ein Dualboiler. Also da muss man auch dazu sagen, irgendwann, also die Funktionalität oder das Bedürfnis von Dualboilers, das zu erklären, meinem Vater war immer ein bisschen schwieriger. Und dann konnte ich mich bei der Marke Profitec ein bisschen austoben, sage ich mal.
Okay, dann hat das sozusagen so als so ein Sidepass für dich als Sohn dann angefangen, oder?
Genau, so war das.
Ach, cool. Und gut, wir sind ja schon so ein bisschen dichter jetzt an den ganzen Maschinen dran, aber wie würdest du denn jetzt die, wenn du jetzt die beiden Produktmarken klassifizieren würdest, wie würdest du die denn klassifizieren? Also die stehen ja bei euch jetzt so ein bisschen nebeneinander, aber sind aus meiner Sicht, wenn ich von außen drauf schaue, ja eigentlich schon sehr unterschiedlich. Ihr habt ja zwei komplette Produktlinien eigentlich, aber trotzdem würde ich sagen, ist das ja eine ganz andere Nummer, also ECM versus Profitec, oder wie siehst du das?
Also bei ECM sprechen wir, sage ich mal, durch die kleinen Details, die wir da natürlich besonderes Augenmerk drauf haben, ob das jetzt ein Siebträger ist, der gewichtsausgeglichen ist oder ob das kleine Finessen sind, einstellbarer Brühdruck, also ohne jetzt das Gerät zu öffnen zu müssen, versuchen wir natürlich da uns ein bisschen abzugrenzen. Und tendenziell der ECM-Kunde oder der Endverbraucher, der ist, sage ich mal, jemand anders als der Profitec-Kunde, richtig. Und Profitec ist eher eine jüngere Marke, die sich dann ein bisschen auch mehr traut, mit Farben zu spielen und, sage ich mal, andere Kunden versucht auch zu finden.
Ja, so
also wir versuchen auch eine Markendifferenzierung unter den zwei mehr voranzutreiben in den nächsten Jahren auch. Also das stärker zu machen, was wir bisher begonnen haben.
Ja, also ich habe ja für mich auch so ein bisschen so einen Blick dafür und ich würde auch sagen, diese Gradlinigkeit von Profitec, das ist ja eher ein bisschen was Moderneres, würde ich sagen, hindessen die ECM-Maschinen immer mit der klassischen E61-Brühgruppe ja eben so eine klassische Espresso-Maschine abbilden und auch, ich sag mal, vielleicht so einen wertigen Anspruch haben. Nicht, dass die Profitec-Maschinen nicht wertig sind, das meine ich nicht, aber einfach auch vielleicht das Publikum ansprechen, was eben genau nach diesen klassischen Werten sucht, ja.
Stimme ich dir zu. Also bei ECM sind wir natürlich aktuell mit der E61, also da es gibt kein Produkt, was, außer die Casa jetzt, wo jetzt eine andere Brüheinheit verbaut ist, aber bei Profitec haben wir da eine größere Vielfalt und mit der Pro 300, mit der Go haben wir da bewusst auch andere, sage ich mal, ja, Systeme, Brüheinheiten verwendet, die halt ein bisschen abweichend sind.
Bleiben wir einfach bei Brüheinheiten, da sind wir schon eigentlich ganz richtig. Das ganze Thema E61, das zieht sich ja so dermaßen stabil bei euch durch. Also natürlich gibt es diese Ausnahmen, Profitec 300 oder 800 oder jetzt die neuen Maschinen, Puristica und Go und so. Aber im Großen und Ganzen seid ihr ja total auf dieser E61, nicht böse sein, aber so ein bisschen hängen geblieben. Ne? Nicht, dass die E61 eine schlechte Brühgruppe ist, aber heutzutage in der Welt, in der wir leben, ist es ja so, dass viele sagen, ach, so eine E61, ich will was Moderneres haben, das muss schneller gehen mit dem Aufheizen und so. Aber ihr setzt da immer noch total drauf, oder?
Also wir sind mit Sicherheit nicht die einzigste, nicht der einzigste Hersteller, der darauf setzt.
Nein, das wollte ich auch nicht sagen.
Es ist halt eben ein Produkt, was eine gewisse Zeitlosigkeit hat. In Form der Optik, in der Funktionalität über diese Brain-Fusionskammer. Ich muss dazu sagen, wir arbeiten natürlich auch daran, dass wir was Neues bringen, beziehungsweise eine Entwicklung davon. Also das ist nicht so, dass wir die nächsten 20 Jahre das gleiche Produkt machen oder Produktvielfalt anbieten wollen. Also das ist natürlich eine Sache, die eine gewisse Zeit benötigt. Aus unserer Sicht bei der E61 bisher gab es halt eben, also ich würde nie eine E61 mit Pressure Profile machen, das funktioniert nicht, also mit einer Gearpump, das würde aus meiner Sicht nicht funktionieren von dem, also das werden wir nicht bringen, also es ist halt eben so, dass wir natürlich auch an Brüheinheiten arbeiten, ob da jetzt Cartridge Heater drin sind oder sowas. Also da geht irgendwann auch die Reise auch hin für uns.
Interessant. Ja. Ich meine, ich finde es ja sehr faszinierend, wie sich die E61 gehalten hat. Du hast es ja auch gesagt, ihr seid ja nun mal nicht die Einzigen, die das als Brühgruppe immer noch verbauen. Und ich denke, sie haben halt, also die Brühgruppe hat wirklich viele Liebhaber. Ich glaube, was im Moment die Sache ein bisschen, wo viele ein bisschen kritisch drauf gucken, das sind halt so Aufheizzeiten und Stromverbrauch dann am Ende. Ne?
Stimme ich dir zu, dass das ein großer Aspekt ist. Wenn du aber überlegst, wie lange die Brühgruppe es schon gibt und wie viele Maschinen im Umlauf sind und die werden alle instand gesetzt. Die Frage ist halt die Langlebigkeit dieser Baueinheit und die Ventile oder die Bauteile, die man tauschen muss. Und ist das nicht auch nachhaltig? Also das ist eine gute Frage eigentlich.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, du hast vollkommen recht. Also man darf da jetzt nicht nur immer kurzfristig, ich sag mal, den Stromverbrauch im Vordergrund sehen. Gerade was Langlebigkeit anbelangt. Wir kennen das ja von anderen Industrien. Also ein Elektroauto ist auch nur dadurch wirklich nachhaltig, wenn man das mal 7 bis 10 oder darüber Jahre nutzt und so. Ja, also richtig. Ich verstehe das. Ich kann das gut nachvollziehen. Wobei eben gerade diese kurzfristige Denke, Stromverbrauch eins ist, auf der anderen Seite die Aufheizzeit. Also wenn ich darauf gucke, kritisch persönlich, ich Chris, dann denke ich, wow, das finde ich nicht so cool, dass das so lange braucht, weißt du?
Deswegen bin ich auch begeistert von der Pro 300, aber ja, das ist natürlich systembedingt, aber es ist so, dass wir daran auch arbeiten. Also in den letzten Jahren gab es natürlich es kommt immer darauf an, wen du interviewst, also kleine Entwicklung in die richtige Richtung. Also das ist natürlich ein PID-gesteuerte Geräte gegenüber einem Pressostat, weil da hast du auch einen riesen Unterschied und du hast auch einen viel größeren Stromverbrauch an der Stelle bei einem Pressostat-gesteuerten Zweikreiser als gegenüber einem PID-gesteuerten Gerät. Also das muss man einfach mal messen. Also da ist schon mal ein Unterschied drin. Das ist jetzt nicht riesig revolutionär, aber man kann schon ein bisschen was drehen. Oder man kann auch natürlich über eine clevere Programmierung natürlich die Aufheizphase oder die Aufheizzeit der Brühgruppe, bis sich hier erwärmt hat, ein bisschen reduzieren. Das ist nicht super, also das wird nie vergleichbar sein wie mit einem anderen, also mit weniger Masse. Natürlich bin ich schneller heiß, das ist logisch. Aber die 4 Kilo oder 4,5, die müssen natürlich auch erwärmt werden. Also das ist leider das Schlechte an der E61. Aber wir haben mittlerweile eine wirkliche R&D-Abteilung, also da, wo sich Leute beschäftigen, und wir machen auch Tests und wir arbeiten daran natürlich auch, dass wir da was in Zukunft, was Neueres bringen.
Ja, also das heißt, ich höre so ein bisschen raus, dass ihr jetzt nicht gerade mit Umsatzrückgängen zu kämpfen habt, was die E61-Maschinen
Das
betrifft.
Ist nicht der Fall, nein. Also es ist nach wie vor eine große Nachfrage an der E61 da. Also der Markt ist natürlich umkämpft, sagen wir mal so, aber wir haben unsere Nische gefunden.
Ja, das ist gut zu wissen auch. Du hast das ja angesprochen, ihr arbeitet ja mittlerweile auch in diesen klassischen Maschinen eigentlich viel mit ein bisschen mehr Elektronik. Ihr habt eine PID-Steuerung drin, ihr habt so schon auch diesen Anspruch, hast du vorhin, glaube ich, auch schon erwähnt, dass man dann den Druck von außen einstellen kann, ohne dass man die Maschinen öffnen muss. Das sind ja alles so wirklich schöne kleine Dinge, die so eine Maschine ja, attraktiver machen können. Auf der anderen Seite bleibt es halt dann doch eine Linie, die sehr klassisch ist. Willst du uns vielleicht einen kurzen Überblick mal geben? Weil ihr habt das, du hast das vorhin auch erwähnt, ihr baut das ja relativ modular auf. Also ihr habt so Einkreiser, Zweikreiser, Dualboiler und dann mit PID, ohne PID etc.
Ohne PID haben wir fast gar keinen mehr. Also ich weiß nicht, also selbst die Mechaniker Slim hat jetzt natürlich ein PID-Steuerung bekommen, also kein Display oder kein Siebensegment, sondern über eine Schalterstellung, aber du hast halt eben den NTC-Sensor am Kessel verbaut und dann hast du einfach drei Temperaturstufen. Hast auch die Möglichkeit, einen Eco-Modus rein oder raus zu machen oder eine Präinfusion ein- und auszuschalten. Also es gibt ein Modell, es gibt zwei Modelle, die noch über einen Pressostat funktionieren, aber die werden in den nächsten Jahren auch rausgehen aus dem Sortiment. Also das ist
okay. Das ist, habt ihr bei eurer PID-Kontrolle, ist das alles, wie soll ich sagen, dieselbe Software, dieselbe Basis oder macht ihr da Unterschiede, dass ihr sagt, da hier nur so ein abgespecktes, das macht nur Temperatur, aber da kann ich auch Präinfusion dann steuern?
Bei den neueren Geräten werden wir auch eine Präinfusionssteuerungsmöglichkeit haben. Also da haben wir, bei dem jetzigen meisten Geräten ist natürlich der PID mit einer Steuerung versehen, also mit einer Platine dahinter, die wirklich nur für die Temperatur zuständig ist. Aber das Problem ist, wir haben noch eine Elektronik, die nicht kommunizieren können miteinander. Das bedeutet, Temperatureinstellung machst du da, bist aber nicht in der Lage, eine Präinfusion ein- und auszuschalten. Die neue Generation, an der wir arbeiten, also da wird das erste Modell die Mechaniker Max sein, hat die Möglichkeit, eine Präinfusion einzustellen. Also sprich, du definierst die Zeit, ob eine Pumpenaktivität ist oder wie lange die Verweildauer ist, wo keine Pumpe läuft, bei Aktivierung über den Mikro. Aber das geht nur damit, weil dann ist es ein Eingabefeld, das Display, und es ist die Elektronik ist dann das Gehirn, das Produkt, und nicht geteilt.
Aber das geht alles über Pumpe an, Pumpe aus. Also da ist nicht möglich, im Grunde genommen ist es schwer möglich, da auch eine echte Flowkontrolle regelt ihr ja dann wieder über euer
Nadelventil.
Ja, genau, über das zusätzliche
Bauteil. Das ist auch eine tolle Sache. Ich weiß nicht, dieses Nadelventil ist auch ein Thema, das, was du in unserem Museum sehen kannst, weil das ist von der Firma Faema 1961 auch auf dem Markt gewesen schon. Also das ist bloß anders da im Einsatz gewesen.
Aha, erzähl mal.
Also ursprünglich das Konzept von diesem Bauteil, von diesem Nadelventil an der E61 ist eigentlich gewesen, eine zweigruppige Maschine oder dreigruppig mit unterschiedlichen Flussraten zu definieren und nicht während der Kaffeebezug daran wirklich zu drehen, sondern hast du eine zweigruppig, nimmst du natürlich über die Flowrate Einfluss auf dein Kaffeeergebnis, aber nicht zudrehen komplett und dann aufdrehen. Das ist nicht die Anwendung, die ursprünglich mal gedacht war damit.
Ah, da kommt das her. Sehr interessant. Ja, das ist natürlich eine coole Sache. Aber nochmal zurückkommt auf die Modellreihen. Im Grunde genommen ist das sehr geradlinig bei ECM. Bei Profitec habt ihr da, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr Sonderwege auch, haben wir vorhin ja gesagt. Also du hast die 300er mit einer komplett anderen Brühgruppensache. Du hast die 800er, ich glaube, als einzige Handhebelmaschine in eurem Sortiment, aber immerhin eine Handhebelmaschine auch in eurem Sortiment. Erzähl mal ein bisschen, wo steht man denn da in diesem Universum? Ich bin immer so ein bisschen verloren, wenn ich da in all die Vielfalt schaue.
Also wir wollten bei Profitec, oder wollte ich, sage ich mal, ein breiteres Sortiment anbieten, also sprich den Dualboiler als Einstiegsmodell im günstigen Bereich, die Pro 300, wo jetzt nicht eine optische Revolution ist, sage ich mal, aber natürlich Funktionalität im Vordergrund steht. Mit der Möglichkeit, Dampfkessel ein- oder zuschaltbar, du kannst sie als quasi einen Einkreiser betreiben, hast deinen Shot-Counter, während du Kaffeeextraktion betätigst, und das ist, sage ich mal, der Einstieg gewesen, bis vor kurzem, bevor es noch keinen, bevor es die Go noch nicht gab. Dann haben wir die Pro 600, die unterscheidet sich natürlich jetzt mit einer E61 und hat einen kleineren Dampfkessel, also eine Edelstahlkessel mit 1 Liter, im Verhältnis zu einer Pro 700 wurden 2 Liter Dampfkessel. Das heißt, da ist der Unterschied Größe des Volumens und natürlich Vibra versus eine Rotationspumpe. Also es gibt Märkte, Oder ja, Australien, USA, wo natürlich ganz spezielle Modelle gefragt werden. Und das bietet natürlich, also wenn man die Range hat, ist es natürlich gut, diese Sachen abzudecken.
Mhm. Also da höre ich jetzt so ein bisschen raus, dass das jetzt nicht eure Verkaufsschlager sind, oder?
Doch, die verkaufen wir gut.
Ja, also, ja, okay.
Doch.
Weil du sagst, doch. So spezielle Märkte, die danach fragen. Also.
Ich würde fast sagen, ein Dualboiler ist nach wie vor in manchen Märkten wie in den USA stärker nachgefragt. Hier in Deutschland nach wie vor ist eine große Nachfrage nach einem Zweikreiser da.
Mhm.
Also es gibt Markt oder unterschiedliche Kaufsverhalten, sage ich mal, oder Präferenzen.
Mhm. Ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Die 300,
also ein Beispiel, eine Puristica zum Beispiel, das ist nicht unbedingt ein Produkt für den amerikanischen Markt. Wird zwar angeboten, aber ist auf einfach Milkdrinks-based Products, brauchen natürlich einen Dampflanzer, also das ist sonst nicht unbedingt der Rose Renner oder nicht so nachgefragt einfach. Aber das Produkt ist eigentlich eher gedacht gewesen, okay, derjenige, der wirklich ein Espresso möchte und weg möchte von einer Nespresso und wenig Platz hat, dafür ist die Puristica gedacht.
Verstehe ich. Ist das, ich verzeih mir, falls ich da vollkommen schief liege, ist die Puristica nicht auch nur eine Kassa oder so, ein bisschen anders? Oder?
Ist eine E61 Einkreiser ohne Dampf.
Okay.
Einfach ganz puristisch ohne Dampf, kleiner Footprint, also recht klein das Gerät, ist optisch auch wesentlich kleiner als eine Casa und hat natürlich den Glaswassertank, wo du dann an allen Seiten hinstellen kannst, kannst Einfluss nehmen auf die Temperatur über den Pit, hast nochmal das Expansionssystem mit einem Edelstahlgriff, auch nicht unbedingt gedacht, während den Bezug zu drehen, sondern einfach nur den Druck einzustellen und bietet halt eben diesen Komfort mit Steuerung, Druck, Temperatur und ist ein kleiner Footprint.
Ja, verstehe ich. Also gerade dieses von außen Einstellen des Überdruckventils, das ist eine coole Sache, finde ich schon. Aber da seid ihr dann auch klassisch wieder auf einer E61 gelandet damit, ne?
Richtig.
Naja, im Gegensatz habt ihr ja die Go jetzt am Start als Einsteigermaschine auf der Profitec-Seite, richtig?
Genau, Alternative zu dem Produkt, was du zu Hause hast, genau.
Ja, genau. ja, und die hat aber auch schon eigentlich so einen ganz guten Komfort, ne? Also sie hat auch dann, ist ein Einkreiser, ne?
Richtig, Einkreiser mit Pitch-Steuerung, Shot-Counter, also während des Bezuges und ansonsten ist natürlich der Komfort, ein Wassertank ohne Schläuche, du hast jetzt keine lästigen Schläuche, die du rausmachen musst. Du kannst auch den Druck verändern. Das Gehäuse ist aus Edelstahl.
Ja. Ja, ihr habt da im Detail immer wirklich schöne Sachen, ne? Also das fällt mir auch immer wieder auf, dass ihr halt wirklich also so Kleinigkeiten, da legt ihr auch Wert drauf. Ich weiß nicht, hier und da dann mal ein Magnet im eine Abtropfschale, dass das so anschnappt oder so. Das sind ja alles so Kleinigkeiten, die wirklich cool sind, ne?
Wir machen das ganz ohne Magnet eigentlich. Wir machen das nur mit der richtigen Biegeradius vom Gehäuse her und das rastet bei uns genauso gut ein.
Okay.
Aber wir machen zum Beispiel so, wenn du die Auffangschale wegnimmst, hast du so Metallschienen am Rahmen. Mhm. Das heißt, wenn du die Auffangschale drauf gleiten lässt auf dem Rahmen, dann verkratzt du jetzt nicht die Farbe weg vom Rahmen.
Mhm.
Und das ist einfach. Der Sinn und Zweck davon ist natürlich, das Produkt langlebiger zu machen.
Ja.
Und du findest, wenn du jetzt die Auffangschale wegmachst, bei vielen von unseren Produkten auch einen Blindsieb-Halter. Also das heißt, du hast ein Storage für dein Blindsieb. Dass einfach der Kunde weiß, okay, ab und zu sollte man doch schon mal eine Gruppenreinigung machen und man weiß, wo man ihn hinzulegen hat. Also das sind, sage ich mal, so Kleinigkeiten, wo wir versuchen, wo wir einen Mehrwert schaffen wollen auch. Oder wo wir sagen, was möchte denn der Kunde? Oder wie könnten wir das Produkt verbessern?
Ja, verstehe ich. Finde ich gut. Sag mal, kommen wir nochmal zur Handhebemaschine zurück, weil die Profitec 800, die sticht ja so ganz raus aus allem, ne? Also wie kommt es denn, dass ihr denn irgendwann gesagt habt, naja, so eine Handhebemaschine könnten wir eigentlich ins Programm nehmen?
Natürlich habe ich eine Präferenz. Also ich liebe Handhebel und das war natürlich der Grund, dass wir auch die Pro 800 fertigen, weil ich natürlich diesen unterschiedlichen Druckverlauf auf dem Kaffee einfach mag, während der Zubereitung. Das Spannende an der Pro 800 ist, dass du sie eigentlich betreiben kannst, im Festwasseranschluss dann ohne Pumpenleistung. Mhm. Also das heißt, du hast die Möglichkeit, Wassertank, nutzen wir die Vibra, den Kessel zu befüllen über die Pumpe, schaltest du sie auf Festwasser, schaltest du sie quasi die Pumpe aus und machst das Ganze nur über den Leitungsdruck, die Kesselbefüllung. Mhm. Und dann ist sie komplett geräuschlos. Mhm. Also wie quasi unsere Maschinen, die wir im Museum haben.
Mhm. Schön. Und die hat auch ein PID, ne? Also die hat eine Richtig. Temperaturkontrolle.
Ja, aber das ist eigentlich nur, um den Druck einzustellen. Hast natürlich Einfluss auf etwas auf die Heißwasserausgabe, aber es ist natürlich ein Dipper. Das heißt, du hast halt eben ein Steigrohr, was in den Kessel reingeht, und du ziehst dir natürlich immer das heiße Wasser aus dem Kessel rein. Mhm. Wenn du das natürlich ohne Kaffee machst, denkst du, oh, da verbrennt mir, oder ich mache einen Flash. Mhm. Damit reduzierst du aber nicht die Temperatur im Kessel. Das ist ganz wichtig.
Aha. Das ist dann bauartbedingt generell so, oder warum ist das so? Ist das
weil du quasi in dem Moment kommt auch Luft mit, wenn du keinen Kaffee drin hast. Sonst ziehst du nur noch das Heißwasser raus. Oder okay. Rein in die Brühgruppe, rein in den Zylinder.
Mhm. Ja, okay. Coole Maschine, auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, ein bisschen über Ersatz, über Zubehör haben wir schon gesprochen. Ich glaube, das Spektakulärste, was sie anbietet, ist wirklich dieses Nadelventil. Muss ich sagen, denke ich, da kommt dann schon auch noch mal ein bisschen was rein. Aber wie ist denn das? Wird das oft geordert bei euch, oder baut ihr das sogar auch standardmäßig irgendwie mit an, oder wie läuft das?
Also für manche Händler machen wir das, aber eigentlich ist das eher ein Zubehörartikel für uns. Das ist auch so marktbezogen. Märkte wie USA oder Australien, Kanada, die lieben natürlich das Flussprofil. Hm. In Deutschland ist die Nachfrage gar nicht so groß eigentlich. Hm. Ist eine andere Userverhalten, würde ich fast sagen.
Ja, eigenartig, weil eigentlich die Sache mit dem Flusssteuern im Moment ja, naja, auf jeden Fall in dieser Nerd-Szene ein großes Thema ist, ne? Wahrscheinlich aber nicht bei der großen Masse, das kann schon sein, ja.
Das ist richtig, ja. Also wir bieten es mit an, wir haben auch manche Modelle, wo wir es montieren, aber das ist eher dann die Seltenheit. Also für manche Kunden, wie gesagt, machen wir das auf dem Dualboiler drauf, ja.
Mhm. Auf der Synchroniker. Ich habe eine Frage, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ihr habt auch einen Siebträger, wo man so Esepads einlegen kann, also so die Standard-Pads, wo man dann mit einem Siebträger an einer guten Maschine diese Pads durchquetscht, oder ist das dafür gar nicht gemacht?
Das ist dafür gemacht, aber das kann ich nicht empfehlen.
Also ja. Ja, ich habe genau. hab davon
also,
gelesen.
Also es gibt manche Händler, die das oder? Gerne mit anbieten, aber das ist natürlich... Ja, also das ist nicht das Wahre, sage ich mal. Also das haben wir seit den letzten 15 Jahren, sage ich mal, im Sortiment. Aber das ist nicht unser, also manche Händler oder Röster versuchen natürlich damit einen Kaffee zuzubereiten. Ich muss aber sagen, da gibt es natürlich einen riesen Qualitätsunterschied.
Ja, das glaube ich. Das ist ein normaler 58er Siebträger dann, und dann mit einem Einsatz drin, wo die Pads reinpassen, oder wie?
Genau, also wenn du von Saeco Aroma kennst, das Prinzip, also das ist quasi, wo du mit einer Feder Druck aufbauen lässt im Siebträger, und dann, wenn der Druck sich im Siebträger aufgebaut hat, dann öffnet dieses Ventil und drückt mir dann das, also dann fließt das Wasser durch den Kaffee. Oder dann fließt, macht es auf. Das Spannende an dem Ding ist natürlich, oder an dem Siebträger ist, dass sowas auch die Firma Rangilio früher mal hatte, also vor 50 Jahren, wo man einen Filterträger, also sowas haben wir zum Beispiel bei uns im Museum liegen, wo man quasi den Druck verändern konnte am Siebträger, weil ich den Griff drehen konnte und nicht dann die Federspannung, wann das Ventil öffnet, verändern konnte. Und das sind so Sachen, die halt eben im Fundus bei uns liegt im Museum.
Das ist ja spannend.
Aber um den Siebträger zu besprechen, also das ist so ähnlich wie, ich will jetzt sagen, so günstige China-Produkte haben auch diese Siebträger, oder wo der Sieb etwas und nur ein Loch hat, wo man dann Kaffee zubereiten kann. Aber das ist natürlich nicht das Gleiche. Also das, ja.
Ja, es ist nicht das Gleiche. Ich glaube, das brauchen wir hier im Podcast auch keinen erklären. Ich fand das nur spannend, weil, ja, das hätte ich einfach nicht vermutet, sagen wir mal so. Was ich auch nicht vermutet hätte und muss sagen, da ist es geschuldet, dass ich mich da auch nicht so auskenne bei euch, das ist, dass ihr auch Mühlen im Angebot habt. Also das hat mich jetzt doch irgendwie irritiert und habe ich erst jetzt in der Vorbereitung für den Podcast so richtig verstanden. Ist das, das sind keine Eigenentwicklungen, oder?
Doch, doch. Wir haben seit 2012 mit der S-Automatik haben unsere eigenen Mühle im Sortiment und meine Eltern haben begonnen, Produkte zu importieren und zu verkaufen. Und seitdem ich mit in der Firma bin, war immer das Ziel, also mein Ziel, die Produkte selbst herzustellen. Mhm. Und begonnen haben wir mit den Maschinen und dann wurde das Ganze ausgeweitet auch auf das Mühlensortiment. Mhm. Und wie gesagt, seit 2012 gab es das erste Produkt, das war die S-Automatik. Und 2014 oder 2015 kamen dann die C-Manuale hinzu. Das sind zwei, also wir haben komplett von der Konstruktionsseite her, die Zeichnungserstellung, Werkzeuge, das ist alles unser.
Okay, und das sind dann normale Scheibenmühlen, ja?
Genau, wir haben 64er Mahlscheiben und 54er.
Mhm, okay. Ja, klassische Größenordnung, so für den Heimbereich auch wieder, ne? Ja, aber das ist schon für den Heimbereich, oder? Also das ist jetzt nichts, was ihr in Richtung Gastronomie verkauft Nein.
Das ist zu 95% geht das als in Privathaushalte.
Spannend. Mensch, haben wir uns ein bisschen festgequatscht, aber finde ich alles sehr spannend. Die Frage ist, ich würde gerne nochmal über die Zielmärkte und ein bisschen auch so gucken, wo ihr eigentlich in diesen Zielmärkten seid. Du hast ein paar Mal jetzt Australien erwähnt, das scheint wichtig zu sein. Amerika habe ich auch gehört. Was sind denn eure Zielmärkte eigentlich? Also weltweit oder, ich meine, das ist natürlich ein guter Ansatz, aber meist hat man ja doch so Kernmärkte, in denen man vertreten ist, ne?
Also Deutschland ist ein sehr wichtiger Markt, ist wahrscheinlich auch der größte Markt für alle Hersteller wahrscheinlich. Mhm. Also das ist aus unserer Empfindung. USA ist sehr wichtig, Kanada, Australien. Sage ich mal, Zukunftsmärkte, wo wir gerne uns ausbreiten würden, wäre Korea. Mhm. Da sind wir nämlich sehr schwach. Das ist ein sehr großer Markt auch für Siebträger im Gastrobereich. Mhm. Da haben wir noch ein paar Hausaufgaben für die Zukunft, dass wir da noch reinkommen.
Ja, Asien ist komischerweise wirklich ein großer Markt eigentlich. Also in dem Hände nicht komisch, logisch ist Asien ein großer Markt, aber eben gerade für Espresso und Kaffee und so ein größerer Markt, als ich jemals gedacht habe.
Das ist richtig. Ja. Mhm. Italien ist ein sehr schlechter Markt für Siebträger für den Heimgebereich.
Also, das glaube ich. Ich war gerade in Italien, da hat keiner irgendwie eine vernünftige Kaffeemaschine zu Hause, weil die gehen alle Kaffee trinken.
Genau.
Ja. Das ist immer wieder interessant zu sehen, ja. Ach Gott, ja, mein letzter Besuch in Italien, da hatte ich auch irgendwie das Gefühl, dass ich vielleicht dann nicht die richtigen Orte gefunden habe, um leckeren Kaffee zu bekommen. Man kann das sich ja gar nicht vorstellen in Italien.
Du kannst doch eine Robot mitnehmen oder eine Flair.
Ja, genau. Ja, klar. Super Sache für die Reise. Da gibt es einige tolle Angebote, ja. Ein Robot oder so eine Flair ist eine gute Sache. Aber es gibt ja mittlerweile auch diese Quetschkannen und was weiß ich nicht, wo du irgendwie nur noch heiß
warst. Aus Irland, glaube ich, habe ich gesehen,
ja. Ja, das ist genau. Ja, du wirklich. Ja. Er kriegst ja fast in die Hosentasche. Richtig. Sag mal, ich würde das gerne mal ansprechen. Das Thema Lelit. Lelit wurde ja gekauft von Breville.
Genau.
Und das ist doch bestimmt ein ziemlicher Konkurrent von euch, ne? Merkt ihr da irgendwie? Also ich sag mal, wenn ich jetzt sowas wie, was ist denn ein gutes Beispiel? Die Bianca, E61 Brühgruppe mit Pedal obendrauf und allem Pipapo, Software drin, PID. Würdest du sagen, sowas ist genau eure Konkurrenz? Oder wenn du von Konkurrenz redest, was meinst du da?
Also natürlich, es gibt natürlich noch mehr Marken als nur Lelit, aber wir haben Rocket, wir haben Bezerra. Das sind, sage ich mal, und mit Lelit sind das dann die Hauptmarken, wo wir im Wettbewerb stehen. Mhm. Was wir sehen, ist natürlich in der letzten Zeit oder in den letzten 8 Jahre ändert sich der Markt extrem. Mhm. Also extremst. Also es gibt wenige Firmen noch, die also Firmen, personengeführte Firmen sind, sondern also Ledit ist jetzt ein Konzern geworden, also mit Breville. Selbst Marken wie Rocket sind nicht mehr ganz so eigenständig, wie sie mal waren. Dallacorte ist verkauft worden an Franke, also Ascaso ist verkauft worden an, jetzt ist mir der Name entfallen, also es gibt, ist eine sehr große Bewegung gerade in dem ganzen Markt drin.
Ja, diese klassische Konsolidierung zu Konzernen, ne?
Richtig, richtig.
Und ihr seid das kleine gallische Dorf, was dem widersteht, genau, oder?
Deswegen habe ich ja auch jetzt mittlerweile gewisse Strukturen eingeführt, Mitarbeiter reingeholt, natürlich, dass wir uns behaupten können auch, dass wir da natürlich nicht stehen bleiben. Und deswegen zu der ursprünglichen Frage, wo du hattest, E61, da wollen wir natürlich auch mit am Ball bleiben. Also da wollen wir natürlich uns auch entwickeln als Firma. Wir wollen nicht abgehängt werden.
Ja, es ist, ich fand das ziemlich cool zu sehen, was die bei Lilith jetzt mit der neuen Bianca da gebaut haben, weil da auch eine Menge Software drin ist, ne? Softwaregesteuertes Gedöns hier mit elektronische Flugkontrolle und natürlich irgendwie standardmäßig dem Pedal oben drauf, Nadelventil, Pedal oben drauf, um das zu regeln und so. Kann mir vorstellen, dass das schwierig ist, da auch dann ohne weiteres immer zu bestehen, jetzt als großen Konzern wahrscheinlich nicht günstig anbieten können und so. Aber ich würde gerne mal auf was anderes kommen.
Wenn sie in Europa bleiben, dann können wir mithalten, beziehungsweise dann haben wir halt eben die gleichen Marktvoraussetzungen noch wie bisher.
Du meinst die Herstellung jetzt, ne?
Genau, von der Herstellung, ja.
Ja, ja. Naja, man weiß ja nicht, wie das so, also ich kann das im Moment nicht durchschauen. Da wird ja gesagt, naja, Lelle bleibt, wie es ist. Kann ich mir jetzt kaum vorstellen, dass das so ist, aber muss man auch mal abwarten. Auf jeden Fall finde ich die Bianca, wenn ich das nochmal sagen darf, einen guten Wurf. Also für E61, die neue. Aber was mich viel mehr interessiert ist, was hältst du denn von der ganzen Entwicklung hin zu mehr Software und Sensorik, gerade wenn du so von der klassischen Seite herkommst? Und ist das für dich irgendwas, was du so an den Rand schiebst und sagst, ach, das ist so ein Freak-Ding, das interessiert mich gar nicht? Oder ist für dich so eine softwaregesteuerte Maschine, ich weiß nicht, auch so ein bisschen im Fokus, dass du sagst, Mensch, in so eine Richtung würde ich auch gerne mal was bauen oder was?
Also ich denke, da geht die Zukunft auch hin in gewissermaßen. Das ist aber zwar immer noch auf sehr kleinem Scale, also im kleinen Maße, wo, also die Nachfrage geht natürlich mehr hin in Richtung der Steuerung. Aber aktuell bildet sich das natürlich noch nicht ab in dem Kaufverhalten. Also nicht jeder hat eine Diesel zu Hause. Also, oder nicht jeder hat eine Unica. Also da gibt's, also ich, natürlich ist das sehr spannend und da müssen wir uns auch entwickeln. Also da gibt es Sachen, die, also wir dürfen nicht stehen bleiben jetzt an der Stelle, wo wir stehen. Also das ist ganz entscheidend. Also da, ja. Ich muss aber auch dazu sagen, ich sehe es einen Tick anders da in Bezug auf Screens, irgendwelche Bildschirme am Produkt zu haben. Ich glaube, nicht jeder Kunde möchte das auch haben. Also nicht jeder möchte einen Kühlschrank haben, der mit einem spricht oder die Bestellung auslöst. Und gefühlt sind wir nach wie vor diese Harley-Davidson-Fertigung an der Stelle gegenüber anderen Herstellern. Und ja. Also ich denke, das, der richtige Weg ist dazwischen drin.
Ja. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich meine, wenn ich mal ganz ehrlich bin, denke ich auch, dass nicht jeder eine Decent hat, ja. Aber wenn ich so verfolge, immer mehr haben dann doch eine Decent, ne? Und eben, wenn man sich die Breite des Marktes für, ich sag mal, am weitesten softwaregesteuerte Geräte da anguckt, dann ist es eben nicht nur, früher war es vielleicht nur die Decent oder so, aber wir haben vorhin drüber gesprochen, die Maro kommt in den Markt, hoffentlich dann demnächst. Wir haben die Unica, Sanremo baut in die Richtung mehr Software, ich weiß gar nicht, Vittoria, Arduino, Eagle One. Ich glaube, die Liste ist jetzt schon echt ein bisschen gewachsen. Und ich denke, mit mehr Angebot wird vielleicht ein bisschen mehr Nachfrage auch geweckt. Sagen wir mal so, ja.
Ich stimme dir dazu. Also ich sehe das, ich sage ja nicht, dass das nicht kommen wird, aber die Frage ist aber, ob es wirklich ein Tablet sein wird. Also ja. Oder ja. Also ich denke, dass der Kunde immer nach wie vor noch ein Produkt in der Küche stehen haben will, was sehr ansprechend aussieht und die Funktionalität bietet. Also mehr Funktionen auf jeden Fall. Also da, das sehe ich auch. Also das würde ich auch zu Hause nutzen. Also von daher.
Also du sagst Funktion schon, aber vielleicht nicht so in diesem modernen Style mit großem Display oder Tablet obendrauf oder.
Ne? Richtig, richtig. Ja. Also dann eher über eine App oder ja.
Ja, da bin ich ein bisschen skeptisch. Also wenn man sich zum Beispiel Lamazoco anguckt, die haben ja mit der Micra, glaube ich, jetzt einen ganz guten Wurf gelandet. Weiß nicht, wie du das siehst. Aber die ist ja auch sehr App-abhängig und da bin ich ja jetzt so ein bisschen skeptisch, ob das so eine kluge Wahl ist, da, ich sag jetzt mal, nichts mehr an der Maschine einstellen zu können, sondern ja, alles dann nur noch über die App zu steuern oder das meiste, sagen wir mal so.
Dann natürlich, das eine bringt natürlich den Nachteil mit. Ja. Also dann, wenn du was verändern möchtest an der Programmierung, dann kannst du halt nur das über dein Handy dann machen. Aber die Funktionalität schon zu haben, hat ja schon Vorteile.
Also. Das ist klar. Aber ich meine, wenn ich mir vorstelle, dass ich irgendwie, ich persönlich als Nutzer möchte jetzt nicht ständig irgendwie mein Handy rausholen müssen, um die Temperatur an meiner Kaffeemaschine zu regeln. Sagen wir mal so. Ne?
Aber wie oft änderst du das? Wie viele Mühlen hast du im Einsatz, ist die Frage, also die erste Frage.
Naja, bei mir ist das sehr schmal, aber ich wechsle die Kaffeesorten sehr häufig. Also ich habe nur eine Mühle, aber ich wechsle die Kaffee einmal die Woche, würde ich sagen. Und ja, ich persönlich stelle auch an meiner Temperatur. Also ich schwanke denn, was weiß ich, jetzt nicht so gravierend, weil ich jetzt nicht die ganz hellen Sachen trinke. Aber so zwischen 92 und 94 Grad bin ich doch irgendwie, ich sag mal, regelmäßig am Pendeln. Also ich genieße das, dass ich die Temperatur sehr einfach, sehr schnell an der Maschine einstellen kann. Das ist aber wahrscheinlich auch wirklich ja benutzerabhängig und bedarfabhängig. Kann ich schon nachvollziehen, dass das auch nicht jeder will.
Also mit Sicherheit, wenn es natürlich an dem Gerät ist, kannst du es selbst oder sofort ändern. Bietet auf jeden Fall einen großen Vorteil. Aber die Frage ist halt, welche Parameter du noch abdecken willst, ob es jetzt irgendwelche Profile sind.
Ja, ja, das ist richtig. Das ist echt eine gute Frage, weil ich bin da immer zu sehr, glaube ich, auf meinen Eigenbedarf. Also ich glaube, um wirklich so ein Produkt in den Markt zu bringen, muss man weiter rangehen. Also wenn ich von mir ausgehe, ja, klar will ich die Profile irgendwie an der Maschine regeln. Natürlich. Und zwar ohne, dass ich da, wie soll ich sagen, einen großen Aufwand mit habe. Also, und ich wechsle auch meine Profile, manchmal täglich, ja.
Aber dann von der Funktionalität wäre es doch, wenn du eine Wahl hast zwischen vier Profilen und die kannst du dann fahren und du musst nur eine Taste drücken, ist es ja, sehr cool. Sage ich mal, ist ausreichend, ohne jetzt einen Screen zu haben. Also ohne jetzt ein Eingabefeld zu haben, wo du permanent irgendwelche Parameter änderst. Also da muss man, ja.
Ja, ist auch mein Ding. Also ist, denke ich auch, ja. Aber guck mal, sogar Synesso oder so hat jetzt so ein kleines Display auf der, wie heißt sie denn, ES-One oder so? Also die
Eigenkopie? Ich habe sie gesehen auch in den USA. Der Name ist mir entfallen, also den Produktnamen kenne ich jetzt nicht.
Ich glaube, heißt ES-One oder ES-1 oder, naja, ES-One wahrscheinlich eher.
Optisch ein bisschen eine größere Decent, genau.
Ja, diese Gradlinigkeit, das ist natürlich das Gegenteil von dem klassischen Chrombomber, sage ich jetzt mal. Ja, das ist eine ganz andere Designlinie und ich persönlich kann jetzt nicht sagen, setzt sich das durch, wenn ich so in meinem Bekanntenkreis mich umgucke. Ich sag mal, diese Ästhetik so einer schönen klassischen E61, die wird da auch geschätzt. Also das ist schon auch, ich denke, bei vielen da draußen ist das eine ganz andere Ästhetik, ja.
Stimme ich dir zu. Also ich denke, es gibt für alle Produkte an der Stelle sowohl als auch eine gewisse Käuferschicht. Ein Trend, also ich denke, es wird mehr in diese Richtung gehen, also mehr Funktionalität, mehr softwaregesteuerte Sachen. Also da deswegen arbeiten wir ja auch natürlich daran, um da was auch bringen zu können. Also das sehen wir auch. Und irgendwann muss natürlich auch, ja, man weg von der E61 einfach, das ist klar.
Ja, vielleicht ist die E61 wirklich irgend sowas wie ein Oldtimer langfristig Und da sollte es immer noch was von, also es sollte, ich weiß gar nicht, ob ich bei der Tragweite, die E61 hat, ob ich möchte, dass die jemals verschwindet.
Ich glaube, sie wird nicht verschwinden, nein. Also das, es gibt immer Kunden, die diese Form und die Funktionalität lieben. Und deswegen ist es ja auch schon so lange auf dem Markt. Und es gibt so viele Hersteller, die das mit auch anbieten. Und es muss halt eben nur, also wir haben ja auch ein Produkt, was wir jetzt demnächst bringen werden, wo wir, sage ich mal, von die Schwächen der E61 nochmal ein bisschen aufzeigen. Also die Mechaniker Max wird dir zeigen können, wann du deinen Shot brühen sollst und wann du ihn lieber nicht brühen sollst.
Die weiß, wann sie fertig ist sozusagen zum Brühen, ja, oder?
Genau, also sie hat einen Flash-Indikator, also es gibt zwei Modus, wo du sie betreiben kannst. Einmal klassisch wie eine Techniker-Pit, wo dir nichts angezeigt wird und dann ist sie einfach zu heiß. Dann kannst du den Flash-Indikator dazuschalten. Das heißt, dir wird angezeigt auf dem Display, oh, ich bin zu heiß, ich bin zu kalt oder I'm ready. Also Display ist ein 7-Segment, da steht halt dann nur A, D, Y für ready. Oder du hast die drei Balken nach oben, dann wäre sie zu heiß. Und dann musst du halt eben dann Flash machen. Oder du nutzt sie in der Version, wo quasi das Wasser, was in der Zirkulation ist, gemessen wird. Also da ist ein Sensor drin. Einmal den nutzen wir als Flash-Indikator in dem einen Modus oder wir regeln die Maschine nach dem Sensor in der Zirkulation. Das ist die Funktion oder an der Brühgruppe quasi.
Interessant, aber sowas wie ein Aufwärmprogramm habt ihr da nicht angedacht?
Doch, das hat sie. Also okay. In den ersten Minuten heizt die Maschine über die Solltemperatur, um natürlich schneller heiß zu sein.
Ja, und habt ihr da schon Ergebnisse? Also das ist das wirklich sehr viel schneller als, ich sag mal, 20, 25 Minuten?
Sie ist dann in 25 oder ich habe jetzt nicht genau die Aufheizzeit im Kopf, aber sie ist dann zumindest richtig heiß und nicht nur so halbwegs heiß. Also das ist,
okay. Ist der Fall. Okay, verstehe. Ja gut, ich meine, es ist immer dasselbe. Da ist eine Menge Material drin, das muss erstmal warm werden. Das dauert seine Zeit, das ist eine logische Konsequenz aus der Bauweise. Was hältst du denn eigentlich, meinst du, Handhebler haben noch eine Zukunft? Wir haben über die 800 gesprochen. Es gibt so ein paar Entwicklungen im Markt, die modernere Handhebler jetzt bauen. Ne? Also Nuri hat da was, ACS hat was, Argos ist da gerade am Start. Also es gibt ja einiges neben den ganzen Evergreens wie eine Olympia oder was weiß ich, eine Cremia, ja. Was hältst du denn davon? Du hast vorhin gesagt, du bist so ein Fan von Handheblern. Meinst du, es gibt ein Revival? Oder?
Ich denke, das ist so ähnlich wie bei der E61. Es wird immer gewisse Kunden geben oder Käuferschichten, die das selbst zubereiten möchten und die Optik dann im Vordergrund steht. Eigentlich bräuchtest du ja nicht unbedingt einen Handhebel, wenn du jetzt die, ich glaube, wie heißt Mara kaufen würdest, kannst du ja tendenziell auch ein Profil abfahren da auf dem Gerät.
Das ist
so. Und ich sehe eher das so, dass es immer Leute geben wird, die auch Gangschaltung fahren wollen und nicht nur Automatik. Also das ist beim Auto nicht anders da als beim Siebträger. Und somit ist die Frage, wie sich der Markt in Zukunft aufteilen wird. Also
Und gib mal eine Prognose ab. Was siehst du da? Du bist doch so dermaßen tief drin in dem Ganzen. Also für mich ist das irgendwie immer ein bisschen unklar. Also ist das jetzt wirklich die Zukunft? Weil es sind so coole Maschinen eigentlich, aber würde ich sie kaufen? Also ich persönlich würde wahrscheinlich keine kaufen.
Also ich denke, es wird nach wie vor eine Zukunft geben, aber im kleinen Maße für einen Handhebler.
Und dann aber mit vollgestopft mit Elektronik oder diesen klassischen Ansatz von einer Olympia-Cremia ohne Feder, ohne alles.
Das ist wirklich fraglich, ja. Also eher folgst du diesem einen Projekt aus Mexiko? Da gibt es ja jetzt einen neuen.
Ja, du sprichst es an, genau. Ich habe, genau. Wie heißt denn der? Meticulus oder so, ne?
Genau.
Ja.
Also das ist ja ein Crossing Over, also gefühlt, also zwischen Handhebler und softwaregesteuerten Präinfusionskammern natürlich mit Heißwasser aufgießen. Also das ist, also ich finde sowas spannend. Also ob jetzt da wirklich das ein Produkt vom Markt akzeptiert wird und dann, dass das durch die Decke geht, das wird man sehen.
Ja, das wird man sehen. Aber spannend, ja, sowas natürlich, das verfolgt man, ne? Da ist man bei. Schön, dass du sowas auch im Blick hast. Ich meine, das ist echt gut zu wissen. Ja, das habe ich gesehen und fand es auch spektakulär und ist, glaube ich, auch so im Moment so, wird viel diskutiert. Aber natürlich, am Ende ist immer die Frage, wird sich das am Markt wirklich in einer breiten Masse verkaufen? Mensch, ich bin da skeptisch. Es wird immer Liebhaber geben, wie du sagst, ne? Aber da versuchen sich ganz andere dran an dem Handhebelmarkt im Moment, ne?
Denke ich ja auch, ja.
Ja. Also neben den ganzen Klassikern, die es sowieso gibt, ja, eine Pavoni oder was. Ach ja, Mensch, toll. Ich finde, das war schon mal echt wirklich sehr ergiebig und wir haben schon eine Stunde 18, aber ein Thema würde ich gerne noch ansprechen und zwar so ein bisschen eure Zukunftspläne. Was habt ihr in der Pipe? Was sind so eure Zukunftspläne? Du hast ja eigentlich schon eine ganze Menge nebenbei immer gesagt, so ein bisschen mehr Software ist im Fokus und magst du da ein bisschen was drüber sagen, wo ihr jetzt euch in den nächsten Monaten, Jahren seht?
Also wir werden natürlich Stück für Stück Produkte verbessern. Also sprich jetzt mit der Mechaniker Max fangen wir jetzt mal an. Also wir wollen da eine neue Generation vom Zweikreiser, vom Smart HX quasi auf den Markt bringen. Mhm. Das ist natürlich jetzt nach wie vor ein Zweikreiser und die Maschine wird zeigen, je nachdem wann du oder wie du Kaffee brühen sollst oder nicht, in Bezug auf Temperatur. Hat aber auch noch ein paar nette Features wie eine Zeitschaltuhr und auch nochmal eine Möglichkeit, der Pumpenaktivität zu steuern, eine Präinfusion ein- oder auszuschalten. In Bezug auf unsere Produktrange, da werden wir natürlich im Gastrobereich Stück für Stück in den nächsten Jahren da Produkte bringen, die eine größeren Kundenschicht bedienen in Form von Funktionalität und da sind wir noch nicht so aufgestellt, wo ich gerne wäre.
Gastro haben wir ja, habe ich echt jetzt so ein bisschen Tatsache aus den Augen verloren, haben wir gar nicht detailliert drüber gesprochen. Ne? Gastro ist natürlich auch noch ein Zweig, aber da habt ihr auch harte Konkurrenz. Ne?
Genau, da haben wir gibt sehr viel Konkurrenz und da haben wir natürlich aber auch nicht die richtigen Kunden oder Händler weltweit und da möchten wir aber langfristig auch hin und möchten Produkte wie Dual-Boiler oder Multi-Boiler-Maschinen mit Pressure-Profilen natürlich auch mit anbieten, aber das ist alles Zukunftsprodukte.
Sag mal, wie läuft denn so eine Planung eigentlich für so eine neue Maschine? Wie gehst du daran? Also du sagst, Mensch, persönlich hätte ich jetzt gerne dieses und ich denke, der Markt findet es auch cool, dann baue ich das oder wie läuft das? Also hast du da, geht das immer über Riesenmarktanalysen oder?
Also wir machen intern natürlich beleuchten den Markt und gucken, welche Märkte, welche Produkte, sage ich mal, vom Markt gefragt werden. Und dann schauen wir, ob wir in unserer Welt, sage ich mal, das abbilden können oder nicht. Aber das ist eher ein Prozess. Also das ist auch eine Sache, die lange dauert. Also sowas macht man nicht in 2 Tagen oder so oder eine Woche.
Also das ist klar. Aber was ist denn das für ein Zeitraum? Also wenn, ich sag mal, vom ersten Gedankenblitz zu, man baut so eine Maschine? Wie viele Jahre sind denn das?
Also 2 bis 2,5 Jahre, das kann schon dauern, ja.
Okay. Ja, kann ich mir auch
gut vorstellen. Aber es hängt davon ab. Also wir haben natürlich, es braucht keiner einen Zweikreiser Gastro. Also wenn wir jetzt, wir haben ja ein Modell oder wir haben 2 Modelle, das ist die Compact HX und die Barista A2 und jetzt einfach nur ein neues Gehäuse drum machen, würde wesentlich schneller gehen, aber das ist natürlich nicht das, was der Markt verlangen wird. Da müssen wir natürlich was anderes bringen.
Und da seid ihr konkret in der Planung auch, dass ihr da jetzt wirklich den Markt nochmal angehen wollt, ja? So habe ich das jetzt rausgehört.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Und wie sieht's aus mit so einem kleinen, schnuffligen, PID-gesteuerten Handhebler auf Basis der Go?
Auf Basis der Go, also in der Größe der Go, das geht fast nicht. Aber wie siehst du?
Ja, so was, weißt du, so ein Konkurrenzprodukt vielleicht für so eine Cremina oder so, weißt du, so einen kleinen Handhebler mit cooler PID-Steuerung, so, ich sag mal, die 800 geschrumpft oder ich weiß es nicht, sowas.
Ja, Gedanken hatten wir da schon oft, also gemacht haben wir es bisher noch nicht, nein.
Hat sich sozusagen in der Marktanalyse nicht bestätigt?
Also das ist sehr, also der Markt ist einem dafür recht klein. Und dann ist die Frage, machen wir den Aufwand oder betreiben wir den Aufwand dafür? Und natürlich persönlich finde ich, bin ich voll begeistert dafür, so einen kleinen Handhebel zu haben im Sortiment. Und ich bin mir sicher, es gibt schon eine Nachfrage dafür. Es ist nicht so, dass da keine Nachfrage ist, aber auch die Zahlen, sage ich mal, von einer Europicola, La Pavoni oder Cremina sind sehr überschaubar weltweit. Also es ist nicht mehr so das Produkt.
Ja, das ist kein Kernprodukt, aber ist natürlich irgendwie genau da, würde es ja reinpassen. Ne? Und das wäre was Modernes, ne? Es wäre so ein bisschen was mit PID-Steuerung und
Siehst du es dann eher mit Feder oder siehst du es eher wirklich manuell?
Oh, das ist eine gute Frage. Also ich persönlich würde wahrscheinlich bei so einer kleinen Maschine manuell denken. Aber das wäre jetzt auch wirklich nur so meine persönliche Einstellung, ja.
Und dann Temperatursteuerung?
Temperatursteuerung auf jeden Fall, weil ich glaube, das ist eins der großen Probleme bei den meisten Handheblern, ne?
Also das wäre dann quasi gefühlt ein Dualboiler.
Es müsste nicht unbedingt ein Dualboiler sein, aber ich denke, das Wichtige wäre halt schon, dass du irgendwie eine gute Chance hast, eine stabile Temperatur zu haben in der Brühgruppe, im Kaffee, irgendwas Gesteuertes, was dafür sorgt, dass das am Ende auch wirklich meine anvisierte Temperatur auch ausgibt. Also müsste für meinen Geschmack jetzt nicht unbedingt eine Dual-Boiler-Maschine sein, weil dann geht es wieder so in so eine, das wird dann schon wieder größer, ne?
Wird schon wieder größer, ja.
Ja.
Also Ideen haben wir schon in diese Richtung gehabt, haben sie aber bisher nie realisiert.
Na, vielleicht kommt ja noch was.
Naja, genau.
wer weiß. Michael, wir sind gut durchgekommen. Ich denke, wir haben ein bisschen mehr Zeit gebraucht, aber ich hoffe, es war okay für dich. Hast du vielleicht am Ende noch irgendwas, was wir nicht angesprochen haben, was du aber unbedingt noch loswerden willst oder wo du sagst, Mensch, da würde ich noch mal was zu sagen wollen?
Eigentlich sind wir komplett durch. Also ich kann, also wir haben schon öfters in der Vergangenheit natürlich am Tag des Kaffees, sage ich mal, unsere Toren geöffnet. Mhm. Und das werden wir mit Sicherheit auch irgendwann mal wieder machen. Mhm. Also jetzt, wo Corona vorbei ist oder nicht mehr so im Fokus ist. Und ich denke, das ist halt eben schön, wenn auch dann einige Besucher uns besuchen. Also wir hatten auch schon mal ein Kaffeenetz-Event bei uns im Museum gehabt. Das ist aber schon ein paar Jahre her.
Ja.
Und mittlerweile mit den Standorten, wo wir haben, werden wir mit Sicherheit über unsere Social-Media-Kanäle dann präsentieren oder sagen, wann das wäre. Mhm. Weil ich denke, das ist ganz interessant, dass Leute das sehen, dass wir das hier, was wir hier alles fertigen.
Ja, finde ich eine super Idee und wäre schön, wenn du da was machen würdest in die Richtung, mehr so die Leute auch irgendwie zusammenbringen, ist, glaube ich, in der heutigen Zeit eine gute Sache, ja. Ja. Okay, Michael, denn bleibt mir nur, dir ganz herzlich zu danken dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, es war okay für dich jetzt und ich fand es auf jeden Fall sehr erquicklich, sehr interessant, habe viel gelernt und konnte wirklich so die ganzen Fragen loswerden. Dank dir auch für deine Offenheit und dass du dich überhaupt jetzt hier damit beschäftigt hast, ein bisschen da nach außen zu gehen mit euren Internern. Super Sache. Vielen lieben Dank dafür, ja?
Bitteschön.
Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal die Klappe zu für alle Zuhörer, die anderthalb Stunden durchgehalten haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Toll, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr den Podcast mögt, freue ich mich darüber, dass ihr den abonniert, dass ihr vielleicht ein Like abgibt, dass ihr auch gerne Feedback gibt, ein bisschen Kommentare hier und da. Immer interessant für mich. Auch, jederzeit natürlich im Kaffeenetz, aber auch auf allen anderen Kanälen. So, dann bleibt mir nur noch vielen Dank an euch alle und immer eine leckere Tasse Kaffee an eurer Seite. Bis bald. Alle Links zur Sendung findet ihr in den Shownotes und auf der Webseite kaffeepott.c-schwabe.de